DW Menschen und Märkte.
Volkswagen und Lufthansa ziehen Bilanz. Und ein kleines Unternehmen im Ruhrgebiet weiß schon heute, welche Dinge in der Zukunft in Autos und Flugzeugen eingebaut werden. Das und mehr jetzt im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker und sage herzlich willkommen. Volkswagen, Europas größter Autokonzern, hat heute in Wolfsburg seine Jahresbilanz vorgelegt. Auf den ersten Blick könnten die Manager zufrieden sein. Bei Umsatz und Gewinn verzeichnete der Konzern neue Rekorde. Der Haken an der Geschichte? Für die guten Zahlen sind vor allem die Töchter Audi und Porsche verantwortlich. Die Hauptmarke VW schwächelt. Dieter Reck hat mit Analysten gesprochen.
VW-Chef Martin Winterkorn hat für sein Unternehmen ein klares Ziel. Und das hat er unter anderem schon bei der Hauptversammlung 2009 formuliert.
Die ehrgeizigen Ziele, die wir uns bis 2018 gesetzt haben, gelten ohne Abstriche. Wir wollen mit dem Volkswagen-Konzern an die Spitze der Automobilindustrie. Wir wollen die zufriedensten Kunden und die besten Mitarbeiter. Und wir wollen weltweit hochprofitabel wachsen.
Der VW-Konzern als weltweit größter Automobilhersteller. Diesem Ziel ist das Unternehmen im vergangenen Jahr nach Einschätzung von Tim Schuld vom Investmentunternehmen Prisma deutlich näher gekommen. Beim Blick auf die Bilanz 2014 zieht er dieses Resümee.
Ja, ich denke, man kann sich immer noch ein bisschen mehr wünschen. Wenn man im Detail reinschaut, dann gibt's schon ein paar Schwachpunkte. Aber alles in allem muss man schon sagen, dass VW auf einem sehr, sehr guten Weg ist und dass die Zahlen letzten Endes auch ein bisschen besser waren, als sie von der Analystenschar geschätzt waren.
Und das freut auch die Aktionäre. Sie erhalten pro Aktie 80 Cent mehr Dividende als im Vorjahr. Trotz aller Erfolge, für Askan Iredi vom Online-Börsenhändler Flatex steckt der Teufel im Detail. Für ihn ist die schlechte Gewinnsituation bei der Marke VW nur schwer hinzunehmen.
Wenn man auf die Kernmarke VW eben sieht, die Marge ist nach wie vor ziemlich lausig, ganz klar formuliert 2%. Das ist seit Jahren alles sehr, sehr wenig, was man da verdient. Und alle Strategien, die man bis jetzt umgesetzt hat, um endlich besser zu werden in den Margen, in dem großen Massengeschäft, haben eigentlich nicht gefruchtet.
Doch VW will weiter gegensteuern. Mit einem Sparprogramm sollen bis 2018 die Kosten um 5 Milliarden Euro verringert werden. Bislang jedoch ist man beim Sparen noch nicht weit gekommen. Wenn das Programm wirkt, soll die Umsatzrendite, also das, was an Gewinn hängen bleibt, von derzeit 2,5% auf 6% steigen. Helfen soll dabei unter anderem die Technik des modularen Querbaukastens. Das sind einheitliche Plattformen für ganz unterschiedliche Fahrzeugtypen. Eingesetzt wird die neue Technik bereits. Tim Schuld glaubt, dass es sich auch wirtschaftlich auszahlen wird.
Ich denke, die wahren Kosteneinsparungen dieses modularen Querbaukastens, die wird man erst in ein paar Jahren sehen. Von der Grundtendenz würde ich aber schon sagen, dass das auf jeden Fall in die richtige Richtung geht.
Dann könnte auch die Marke VW wieder mehr zum Überschuss des Konzerns beitragen. Derzeit sind es die beiden Luxusmarken Audi und Porsche, die fast 2/3 des Konzerngewinns erwirtschaften. Richtig Geld verdient der VW-Konzern darüber hinaus in China. Da gibt es zwar gerade in jüngster Zeit immer mal wieder Reibereien mit den Behörden, für Askan Iredi von Flatex hat VW in China aber gegenüber anderen Herstellern fast unschätzbare Vorteile.
Auf der anderen Seite hat VW natürlich eine ganz, ganz lange Tradition in China und gehört mit seinem Produkt dort im Prinzip nicht nur zum Straßenbild, sondern auch in das Gemüt der Menschen. Also die Menschen halten VW auch wirklich für eine chinesische Marke.
Und das führt dazu, dass das Unternehmen inzwischen 1/3 seiner Autos in China verkauft. Wenn das so weitergeht, dürfte Martin Winterkorn sein Ziel, Chef des weltweit größten Autokonzerns zu werden, erreichen. Und das schon deutlich vor 2018. Denn bereits im vergangenen Jahr lagen Marktführer Toyota und VW beim Absatz fast gleich auf.
Das China-Geschäft, wir haben es gerade gehört, ist für Volkswagen inzwischen lebenswichtig. Doch die Abhängigkeit von einem einzelnen Land birgt auch große Risiken. In China etwa verschlechtert sich derzeit das Klima für ausländische Unternehmen. Aus Shanghai berichtet Markus Rimmele.
Shanghai, das ist die Stadt der VW Santanas. Fast die gesamte Taxiflotte besteht aus diesem Modell. Mehr als 50.000 Autos. Je nach Taxifirma in Lindgrün, Marine, Blau, Orange oder Dunkelrot. Als ziemlich unverwüstlich gelten die Santanas unter den Taxifahrern. Ich mochte deutsche Autos schon immer, sagt Herr Zhu. Er fährt seit 15 Jahren Taxi. Mein Lieblingsauto ist zwar Audi, gefahren aber habe ich immer den Santana. Ehrlich gesagt, für das Geld ist das schon ein gutes Auto und günstig zu reparieren. Vor allem die alten Santanas aus den 80ern und 90ern, die seien richtig gut gewesen. Die neuen machten so komische Geräusche, sagt Herr Zhu. Aber immerhin, die Autos laufen im Dauerbetrieb. Volkswagen kam als erster ausländischer Autohersteller nach China. Vor 30 Jahren wurde das erste Joint Venture mit einem chinesischen Staatskonzern gegründet. 1991 folgte das zweite Gemeinschaftsunternehmen. Seither Wachstum ohne Ende. Heute betreibt VW 18 Fabriken im Land. Weitere sind bereits in Bau oder Planung. Jüngst erst hat VW die Ziele noch weiter hochgeschraubt. Im Jahr 2019 will der Konzern in China die Produktionskapazität auf 5 Millionen Fahrzeuge im Jahr ausbauen. Volkswagen ist mit all seinen Marken vertreten, von Audi, Chinas beliebtester Premium-Marke, bis Seat und Skoda. Heute schon verkauft VW mehr als jedes dritte Auto in der Volksrepublik. Bei Umsatz und Gewinn ist der China-Anteil vermutlich noch höher. Dass sich das Wachstum des chinesischen Automarktes derzeit verringert, stört angeblich nicht VW-China-Chef Jochen Heitzmann.
Dass man nicht dauerhaft über viele Jahre zweistellige Wachstumsraten erzielen kann, ist, glaube ich, normal. Aber wir schätzen auch die kommenden Jahre so ein, dass die Wachstumsraten hier in China deutlich höher sein werden als der Durchschnitt der Welt.
Doch wie groß kann und sollte Volkswagen eigentlich noch werden in China? Der Konzern hat sich abhängig gemacht vom chinesischen Markt. Seit Jahresbeginn stagniert der Absatz. Was, wenn das China-Geschäft nicht mehr rund läuft? Der Automarktexperte Jochen Sieber. In Shanghai.
Ich finde das sehr gefährlich. Nehmen wir mal an, wir hätten hier eine Wirtschaftskrise. Nehmen wir an, der Fahrzeugmarkt bricht ein. Dann wäre das für VW eine Katastrophe. Also ich hätte da jetzt im Moment schlaflose Nächte als VW-Chef.
Die Konjunktur ist das eine, die Politik das andere. VW ist mittlerweile auch vom Wohlwollen der chinesischen Regierung abhängig. Und derzeit wird es ungemütlicher im Land. Peking erhöht den Druck auf mächtige ausländische Konzerne. Diese stehen jetzt regelmäßig am Pranger. Mal wegen Wettbewerbsverstößen, mal wegen Qualitätsmängeln, mal wegen zu hoher Preise. Auch VW war mehrfach betroffen. Viele ausländische Firmen fühlen sich im Vergleich zu chinesischen Wettbewerbern unfair behandelt. Die EU-Handelskammer beklagt intransparente Ermittlungsverfahren. Außerdem, die Regierung will mittelfristig die eigene Autoindustrie vor allem im Elektrobereich nach vorne bringen. VW-Mann Jochen Heitzmann wiegelt trotzdem ab.
Wir haben ja gerade erst unser Joint Venture FAW Volkswagen um weitere 25 Jahre verlängert. Wir investieren, damit schaffen wir ja auch viele Arbeitsplätze. Wir sind willkommen in China.
Volkswagen muss sich immer mehr aus Peking diktieren lassen, sagen Experten. Das neue VW-Werk in Urumqi, im fernen, unterentwickelten Westen des Landes etwa, gilt als ein solches Pekinger Wunschprojekt. Ende April findet in Shanghai Chinas jährliche große Automesse statt. Volkswagen wird wohl wieder einen riesigen Auftritt hinlegen. Doch neue Modelle und Showglitzer können nicht darüber hinwegtäuschen. Die unbeschwerten Zeiten sind endgültig vorbei auf dem chinesischen Automarkt.
Auch die Lufthansa hat heute über ihr zurückliegendes Geschäftsjahr berichtet. Die Zahlen sind nicht gut. Und sie wären noch wesentlich schlechter ausgefallen, wenn der Kerosinpreis nicht so niedrig wäre. Denn die Lufthansa hat nicht nur mit streikenden Piloten zu kämpfen, sondern auch mit der günstigeren Konkurrenz. Roman Warschauer.
Der Lufthansa-Konzern sieht vor allem bei der klassischen Lufthansa Airline weiteren Restrukturierungsbedarf. Das erklärte das Unternehmen heute im Rahmen seiner Bilanzpressekonferenz. Trotz niedrigerer Treibstoffpreise, einer besseren Auslastung der Flugzeuge und positiven Einflüssen aus Abschreibungen konnten die Konzern-Airlines den Gewinn nur leicht steigern. Vor allem der starke Wettbewerb und die damit sinkenden Ticketpreise setzen die Lufthansa-Airlines weiter unter Druck. Finanzvorstand Simone Menne sagte, ohne die positiven Effekte wäre die klassische Lufthansa sogar in die Verlustzone geflogen. Lufthansa-Chef Carsten Spohr sagte, auf Dauer könne man sich das nicht leisten. Man brauche wettbewerbsfähige Strukturen. Grundsätzlich zeigte er sich zuversichtlich, am Ende auch im Tarifkonflikt mit den Piloten eine Einigung zu erzielen. Vor 3 Wochen hatte der Konzern bereits seine Finanzzahlen in einer Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht. Unter dem Strich ging der Gewinn deutlich zurück. Nach deutschen Bilanzierungsregeln steht sogar ein Verlust von über 700 Millionen Euro in den Büchern.
Von der Luftfahrt und dem Automobilbau jetzt zu einem kleinen Bochumer Unternehmen, das mit beiden Branchen zu tun hat, weil es auf Materialprüfung spezialisiert ist. Selbst die großen Auto- und Flugzeughersteller testen nicht alles selber, sondern lagern einen Teil dieser Arbeiten aus an Firmen wie Akkuwip. Die Mitarbeiter dort prüfen die Bauteile dann auf Herz und Nieren und müssen äußerst verschwiegen sein. Frank Lohmann hat trotzdem mit ihnen gesprochen.
Bevor ein neu entwickeltes Automodell auf den Markt kommt, dauert es Jahre. Auch weil jedes Teil an dem Fahrzeug zuvor einem Belastungstest unterzogen wird. Auf diese aufwendigen Materialprüfungen im Auftrag von Automobilherstellern und Zulieferern hat sich das mittelständische Unternehmen Acuvip in Bochum spezialisiert und damit eine Marktnische erobert.
Wir testen für die Automobilindustrie Prototyptests, untersuchen auf Haltbarkeit, Lebensdauer und prüfen da verschiedenste Baugruppen, Komponenten bis hin zu gesamten Fahrzeugen.
Zu den Kunden, so Unternehmensgründer und Inhaber Jörg Hansen, gehören unter anderem Audi, BMW, Daimler, die VW-Gruppe und Porsche sowie namhafte Automobilschmieden aus Italien, Frankreich und Schweden. Auf unterschiedlichen Prüfständen durchlaufen die einzelnen Teile verschiedene Härtetests.
Angefangen von Vibrationen, also Schwingungsbelastungen, die im Fahrzeug auftreten können, über Temperatur, Wechselzyklen, Sonneneinstrahlung wird getestet, Feuchtigkeit, Eindringen von Wasser in Gehäuse, Staub, alles, was man sich vorstellen kann, was am Einbauteil im Fahrzeug im Leben widerfahren kann, wird simuliert.
Gelegentlich kommen nicht nur Einzelteile auf den Prüfstand, sondern komplette Fahrzeuge, von denen aber nur wenige Exemplare existieren. Die sogenannten Erlkönige, die von der Öffentlichkeit abgeschirmt werden. Rund um ein neues Modell gehört absolute Verschwiegenheit zum Geschäftsprinzip, betont Jörg Hansen.
Wir haben mit allen Zulieferern, mit allen Automobilherstellern ganz, ganz strenge Geheimhaltungsvereinbarungen.
Bevor ein Fahrzeug die Straßenzulassung erhält, werden die neu entwickelten Komponenten schon fast 5 Jahre vorher in Bochum einem Härtetest auf ihre Tauglichkeit unterzogen.
Zum Beispiel im Endeffekt das, was jetzt in vielen Oberklassenfahrzeugen sich wiederfindet, Head-Up-Displays, die haben wir bereits vor 5, 6 Jahren hier zum Testen gehabt und haben da geguckt, von wegen, wie die Haltbarkeit und alles aussieht und ob diese eben halt auch für den Einbau in Armaturentafeln geeignet sind.
Ob im Motorraum verbaute Elektronikteile, Lichtmaschinen, Sicherungsboxen oder Überrollbügel für Cabrios, erst wenn die neutralen Prüfungsergebnisse von Acuvip vorliegen, können die Weichen für die Serienproduktion gestellt werden. Dann haben die Komponenten die Prüfungsanforderungen unter anderem in einer Salzkammer, einer Temperaturschockkammer, in der Unterschiede zwischen 80 und minus 40 Grad herrschen und auch in einer Unterdruckkammer bestanden.
Man fragt sich vielleicht, was hat Unterdruck mit Fahrzeugtests zu suchen, aber stellen Sie sich vor, Sie fahren auf einer Passstraße und da sind die Komponenten natürlich auch einem wesentlich geringeren Druck ausgesetzt und ein Turbolader muss natürlich auch mit diesem geringeren Umgebungsdruck auskommen und auch sowas wird eben halt hier in dieser Kammer getestet.
Vor gut 10 Jahren hat Jörg Hansen, Ingenieur für Akustik und Schwingungstechnik, das Unternehmen mit Gespür für einen wachsenden Markt gegründet. Heute sind 20 Ingenieure und Techniker mit Prüfungsaufträgen aus ganz Europa voll ausgelastet. Vom Jahresumsatz in Höhe von 2 Millionen Euro entfallen über 60% auf die Automobilindustrie. Und die Nachfrage steigt, denn auf den modernen Prüfständen geht es inzwischen um die Alltagstauglichkeit und Belastbarkeit der nächsten Fahrzeuggeneration.
Gerade im Bereich Elektromobilität werden da Untersuchungen durchgeführt unter verschiedenen Klimabedingungen. Sprich, wie schnell entlädt sich eine Batterie? Wie schnell kann man unter bestimmten Temperaturbedingungen wieder aufheizen? Was macht eine Sonneneinstrahlung aus dem Cockpit? Wie verändern sich Grundstoffe? Und im Endeffekt, welche Lastzyklen führen zu einer schnellen bzw. einer langsamen Entladung bei einer Batterie?
Eine separate Anlage ist für einen anderen Kundenkreis reserviert und die heißt HALT, was für hochbeschleunigte Alterung steht. Hier werden Teile für Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt einem extremen Belastungstest unterzogen.
Unsere Anlage kann bis zu 100-fach der Erdbeschleunigung an Vibration aufgeben, einen Temperaturbereich von minus 100 bis 200 Grad abdecken, mit einer Änderungsgeschwindigkeit von fast 100 Grad pro Minute. Hier werden also Komponenten unter anderem für die Luft- und Raumfahrt getestet.
Sowohl für Flugzeuge namhafter Hersteller als auch für Satelliten. Aber wie bei den Automobilherstellern ist auch in diesem Fall Geheimhaltung das A und O. Im Endeffekt, sagt Jörg Hansen, geht es bei den Tests darum, einen Ausfall zu provozieren. Auf der Grundlage dieser Ergebnisse können Entwickler dann schon im Vorfeld mögliche Schwachstellen korrigieren, bevor ein Satellit ins All geschossen wird. Und da sich auch die Luft- und Raumfahrt auf Expansionskurs befindet, mangelt es dem mittelständischen Unternehmen, das inzwischen zu den führenden Prüfinstituten in der Bundesrepublik zählt, nicht an Aufträgen. Selbstverständlich unter dem Siegel der Verschwiegenheit.
Mit diesem Beitrag von Frank Lohmann sind wir am Ende der Sendung. Christoph Grove in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.